Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Heute haben wir wieder ein sehr besonderes Interview, weil ich nicht nur einen Interviewgast habe, sondern heute wieder zwei Interviewgäste. Und wir sprechen über ein sehr spannendes Thema, was vielleicht auch erstmal ein Fragezeichen bei dem einen oder anderen im Kopf aufwirft. Und zwar geht es um das Thema Kunstpädagogik in der Erziehungshilfe. Auf den Titel gehen wir gleich auch nochmal ein. Und ich begrüße heute ganz herzlich Klaus Esser und Eckhard Knaap. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Begrüßung.
Vielen Dank. Danke für die Begrüßung. Und wir begrüßen Sie ebenfalls ganz herzlich.
Dankeschön. Ja, und bevor wir starten, wie immer, man muss ja vorher den Hörerinnen und Hörern einmal erzählen, wer denn da heute im Interview zu Gast ist. Deshalb würde ich Sie gerne vorstellen. Und sollte ich irgendwas nicht so sagen oder ihr sollte irgendwas fehlen, dürfen Sie sehr gerne ergänzen. Dann starte ich jetzt mit Ihnen, Herr Esser. Und es geht los. Ja. Dr. Klaus Esser ist gelernter Diplom-Heilpädagoge und Geschäftsführer der Bethanien Kinderdörfer GmbH sowie Vorsitzender des Bundesverbandes der katholischen Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe e.V. Er hat einen Doktor der Pädagogik in Erziehungswissenschaften und ist Coach der psychodynamischen Organisationsentwicklung und Personalmanagement in Düsseldorf. In seinem Leben hat er einige berufliche Stationen durchlaufen. So war er in der Behindertenhilfe unter anderem in der Beratung, Therapie und in der Leitung tätig. Auch in der Jugendhilfe hat er sowohl beratend wie auch als pädagogischer Leiter und Einrichtungsleiter gearbeitet. Er war Referent in der Europäischen Akademie für Heilpädagogik und im Berufsverband der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und ist Gründungsmitglied der European Charity University e.V., die sich dafür einsetzt, dass Ethik in der Forschung und Lehre einen höheren Stellenwert erhält. Er ist verheiratet, ist Vater von zwei Kindern und Buchautor. So viel zu Ihnen. Und jetzt erstmal die Frage an Sie. Möchten Sie was ergänzen?
Nee, Sie haben ja schon so vieles genannt, von dem es fällt einem ja immer noch mehr ein. Aber nein, wir kommen bestimmt zu den Dingen gleich noch. Die wichtige Verbindung zu Eckhard Knaap, die an vielen Stellen da reingespielt hat, in dem, was Sie erzählt haben. Das erzählen wir ja gleich noch was.
Ja, super. Ja, sehr gerne, genau. Da kommt noch was. Vielen Dank. Dann würde ich auch noch mal zu Ihnen gerne ein paar Worte sagen, Herr Knaap. Und zwar ist Dr. Eckhard Knaap gelernter Diplompsychologe, Gründungsdirektor im Ruhestand des Instituts für Kinder- und Jugendhilfe GmbH Mainz sowie Privatdozent an der Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln. Er setzte sich als Leiter einer Jugendhilfeeinrichtung dafür ein, dass Forschung und Evaluation zu den wichtigen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehören. Daher initiierte er in der Jugendhilfeeinrichtung St. Josefshaus Kleinzimmern eine Abteilung für Praxisforschung. Darüber hinaus engagierte er sich intensiv für die akademische Ausbildung und Platzierung von Themen der Kinder- und Jugendhilfe im universitären Rahmen. Des Weiteren ist Herr Knaap Mitbegründer des Musikprojektes der Bundesjugendhilfe im BVKE. Jetzt muss ich einmal die aufklären, Bundesverband der katholischen Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe e.V. Er hat 4 erwachsene Kinder, lebt in Mainz und so viel kann ich schon sagen, ist Doktorvater von Klaus Esser und ebenfalls Autor. Ja, jetzt nochmal die Frage an Sie, Herr Knaap. Haben Sie noch was zu ergänzen zu Ihrer Person?
Also im Moment nicht. Ich fühle mich auch sehr gut dargestellt.
Sehr schön, das freut mich. Ja, wir hatten ja zu dritt ein kleines Vorgespräch, in dem, fand ich das ja auch sehr interessant zu erfahren, woher Sie sich kennen, wie es dazu kam, dass Sie gemeinsam ein Buch geschrieben haben. Herr Esser hat auch über Sie, Herr Knaap, gesagt, dass Sie ja sein Doktorvater waren und dass Sie mit Ihren, darf ich das sagen, stolzen 80 Jahren immer noch ein sehr interessierter, interessanter Gesprächspartner sind. Er ist lieb mit sich sich mit Ihnen auszutauschen. Und ja, da würde ich von Ihnen beiden zum Einstieg einfach gerne mal wissen, wie Sie zueinander stehen und wie es dazu kam, dass Sie sich gemeinschaftlich für das Schreiben des Buches entschieden haben und ja, die Beschäftigung mit diesem spannenden Thema Kunstpädagogik in der Erziehungshilfe.
Ja, da würde ich den Klaus bitten, dass er da mal mit diesen Erklärungen beginnt.
Sehr gerne. Sehr gerne. Also es gibt eine schöne Geschichte, die erzähle ich jetzt direkt zu Anfang. Wir waren beide im Bundesverband Katholische Einrichtungen und Dienste, BVKE. Wir haben das gerade zweimal in kompletter Länge gesagt. Dieses lange Wort kann man ja kaum nennen. Es ist aber für uns beide, glaube ich, eine wichtige verbandliche Station in unserem Leben gewesen und heute noch, weil der Bundesverband sich darum kümmert, was in Deutschland in der katholischen Szene der Erziehungshilfe und in der Gesamtheit der Erziehungshilfe so läuft, was sich da entwickelt, welche Entwicklungen man anstoßen will. Wir gehörten beide dem Verband, dem Vorstand dieses BVKE an. Und zum Vorstand gehörte es, dass wir tagsüber sehr intensiv gearbeitet und gerungen haben um die Themen und abends dann auch gerne mal ein Bier oder ein Glas Wein getrunken haben. Und das haben wir auch gemacht. Und dann waren wir brav um, ich sage jetzt mal 23:30 irgendwie in unseren Zimmern, um uns auf den morgigen Tag vorbereiten. Und ich habe gedacht, es ist irgendwie noch schöner Abend. Ich würde gerne noch ein bisschen rausgehen und noch ein Bier trinken und mache meine Tür auf. Und im gleichen Moment geht die Tür meines Nebenmannes in meinem Nebenzimmer auf und Eckart Knab kommt raus. Und wir haben uns angeguckt und gesagt, komm, wir gehen noch einen trinken. Das haben wir gemacht und haben dann uns noch sehr, sehr gut unterhalten. Und es war relativ wenig Zeit von der Nacht über vor dem nächsten Tagungstag. Und ich habe den Eckart Knab an der Stelle kennengelernt als jemanden, der interessante Geschichten erzählt, aber der auch interessante Fragen stellt. Ja. Und das, meine ich, zeichnet ihn besonders aus, dass er immer, und das hat nicht aufgehört, er ist 80 geworden und ich hoffe, er wird noch, das ist jetzt eine andere Geschichte, also, wenn ich sage, er wird noch 90 oder 100, dann kommt die Geschichte von Adenauer, der dem Journalisten, der ihn mal gefragt hat, gesagt hat, ja, junger Mann, warum sollen denn Jottes Jüte so enge Grenzen? Also das ist eine andere Geschichte, aber er ist auf jeden Fall jemand, der wirklich intensiv und gut fragt und mich immer dazu angeregt hat, um nochmal genauer hinzugucken auf die Dinge, die wir in der Jugendhilfe machen und auf die Zusammenhänge und auf die Wirkungsmechanismen, die dahinter stecken. Und das war der Beginn unserer langjährigen Freundschaft, die dann auch eine große Etappe genommen hat über meine Dissertation und über seine Aufgabe als Doktorvater in der Zeit.
Wow, ja, das war ja sehr... sehr romantisch auch irgendwie dargestellt, total schön.
Ja, das war's. Dem kann ich nur zustimmen.
Ja. Okay.
Das aber eine Anekdote noch zu dem Doktorvater, der in der Zeit, wo der Eckart Knab mein Doktorvater war, war ich ja im Beruf und habe diese Befragung von ehemaligen Heimkindern durchgeführt und habe dann immer Zwischenschritte gehabt und Texte geschrieben. Und ich glaube nicht, dass das schon jemand von seinem Doktorvater sagen kann. Alle drei Monate kam Eckart Knab, machte einen Termin mit mir, sagte, ich muss noch mal mit dir reden. Alle drei Monate pünktlich kam er an und fragte, wie weit bist du denn jetzt und was hast du denn schon geschafft und was sind denn die Hindernisse? Und hat über das, was ich zwischenzeitlich an Texten geschrieben habe, hat er sich immer lobend geäußert, hat immer gesagt, das war viel besser jetzt als das, was du vorher gemacht hast. Also er hat mich auch ein Stück durch diese, das waren immerhin 7 Jahre, 5 Jahre in der engeren Phase der Evaluation und des Schreibens wirklich Schritt für Schritt begleitet. Und ohne ihn wäre das nichts gewesen.
Wow, ganz, ganz wertvoll.
Ja, den letzten Punkt möchte ich mit einer kurzen, aber präzisen Ergänzung abrunden. Klaus Esser gehört zu den wenigen sozialpädagogisch vorgebildeten Leuten, die in der Lage waren, akademisches Sprachpotenzial zu entwickeln. Das ist nämlich ein Unterschied, ob man sozialpädagogisch kommuniziert oder ob man sich der Sprache bedient, die im Universitätsrahmen üblich ist.
Ja.
Und diese Fachsprache, die zu erarbeiten und zu erringen, das ist keine Kleinigkeit. Und das hat Klaus Esser hervorragend verstanden. Und er entwickelt sich sogar heute noch weiter.
Ja, also einen schöneren Einstieg kann ich mir ja hier gar nicht vorstellen bei so einer liebevollen Atmosphäre. Das ist total schön. Und Sie beide haben gerade, Sie haben mir wichtige Stichworte genannt. Und zwar waren wir bei Ihrem Kennenlernen, dann so diesem Weg, der sich durch dieses Kennenlernen ergeben hat. Dann sagte Herr Knaap auch noch Sprache. Und jetzt möchte ich gerne noch mal zu Ihrem Buchtitel kommen. Der ja lautet Kunstpädagogik in der Erziehungshilfe. Wenn wir uns mal die Sprache angucken, als ich recherchiert habe, habe ich auch oft den Titel gelesen Kunstpädagogik in der Jugendhilfe. Was hat es denn damit auf sich? Wieso denn die Definition oder die Festlegung auf den Begriff der Erziehungshilfe?
Ja, dass der Begriff der Kinder- und Jugendhilfe am Ende der Publikation, die Publikation hat auch einige Zeit gedauert, nicht mehr verwandt wurde, hatte damit zu tun, dass sich die Nomenklatur geändert hat. Ja. Als das Kinder- und Jugendhilfegesetz 1990 in Kraft trat, gab es sehr differenzierte Erklärungen darüber, welche Formen von Hilfen die Kinder- und Jugendhilfe in differenzierter Form parat hält. Mhm. Und da ist eigentlich, das war jedenfalls für unsere Publikation sozusagen die Geburtsstunde der Erziehungshilfe, denn die Erziehungshilfe ist ein Teil der Kinder- und Jugendhilfe.
Verstehen.
Wir haben uns für diesen Teil entschieden, weil wir auch gesagt haben, wir können in diesem Band nicht die gesamte Kinder- und Jugendhilfe abbilden. Ja. Da gehören zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, Ganztagsbetreuungen an Schulen, Schulsozialarbeit, offene Jugendarbeit dazu. Das ganze Feld, was die Kinder- und Jugendhilfe ausmacht, bedienen wir mit dieser Publikation eben nicht, sondern wir haben uns konzentriert auf die Bereiche der erzieherischen Hilfen und dazu gehören zum Beispiel Kinderheime, Jugendheime, Kinderdörfer, stationäre Wohngruppen, ambulante Dienste, aber alles das, was Eltern hilft, um Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden zu unterstützen und zu begleiten. Und da ist vor allen Dingen der stationäre Bereich, also die Einrichtungen, die Kinder und Jugendliche über Tag und Nacht betreuen, ist da der große, sag mal, das ist der größte Teil davon.
Okay, verstehe. Und wenn wir das jetzt noch ein bisschen weiter auseinanderdröseln, dann interessiert mich auch noch, ich denke gerade der Begriff Kunstpädagogik. Pädagogik ist klar. Ich glaube, unter Pädagogik kann sich jeder was vorstellen. Aber vielleicht nicht unter dem Begriff Kunstpädagogik. Können Sie uns den Begriff erklären, was sich dahinter verbirgt?
Ja, das können wir. Also Kunstpädagogik, wenn man das wieder sehr akademisch angeht, könnte man sagen, das ist das Ergebnis von kreativen Prozessen.
Ja.
Aber das ist sehr allgemein und sehr weit hergeholt. Und im Laufe der Geschichte haben sich Koryphäen wie Winkelmann, Lessing, Goethe, Schiller und noch einige andere mehr mit Kunstpädagogik und mit Kunst beschäftigt. Aber die Kunstpädagogik, von der wir hier in der Kinder- und Jugendhilfe reden, ist im Wesentlichen eine bildende Kunst, also die Kunst, die sich mit Malen, Zeichnen, Grafik und Plastiken befasst. Und wenn wir das noch ein Stück weiter runterbrechen, die Anfänge der Kunstpädagogik in den Heimen und in der Erziehungshilfen waren sicher kunsthandwerkliche Tätigkeiten. Mhm. Also, wo der Volksmund wahrscheinlich sagen würde, es wurde gebastelt.
Okay.
Ja, und zwar besonders in den kirchlichen Einrichtungen, Die Liturgie hält ja solche großen Zeiten wie die Weihnachtszeit und die Adventszeit bereit. Und da hat man immer seit Jahrzehnten schon Kunsthandwerkliches in den Heimen produziert. Und das hat den Kindern und Jugendlichen auch Spaß gemacht.
Es gibt noch einen Gedanken, den ich für die Kunstpädagogik so wichtig finde, weil eben in Abgrenzung zu den Prozessen, wo man Dinge vorgibt, wo man, ich sag mal, das klassische Malbuch, ja, da ist der Rahmen vorgegeben und dann füllt man Farbe in die vorgegebenen Formen ein. Und das ist eben, das sind vielleicht auch erste Übungen in Richtung kreativer Prozesse, weil die Kinder dann entscheiden können, welche Farben sie wählen. Aber die Kunstpädagogik führt eigentlich in Richtung eines Ausdrucks, einer freien Entfaltung. Und ich glaube, dass wir sagen können, dass das künstlerische Tun in erster Linie mal zweckfrei ist. Dass es eine Ausdrucksform von menschlichem Wesen ist, die schon, wenn man guckt, die steinzeitlichen Menschen haben schon Höhlenzeichnungen an die Wand gezeichnet. Also der Wunsch, etwas auszudrücken, was man in einer Form, wie man versucht, Dinge, die man erlebt hat, wiederzugeben, das ist etwas ursprünglich Menschliches. Mhm. Und das den Kindern heute zu ermöglichen und die nicht zu sehr in diese Bildungsprozesse einzuquetschen, sage ich mal, wo nur das Vorgegebene erwartet wird. Ja, ich erzähle eine Geschichte und erwarte, dass das Kind ein Wort findet. Nein, ich erzähle eine Geschichte und ich wünsche mir, dass das Kind lernt, Geschichten zu erzählen. Mhm. Am besten noch Geschichten zu erfinden. Mhm. Ja, also das Kreative, der kreative Ausdruck, wenn der gefördert wird und das Kind zu eigenen Entfaltungsmöglichkeiten fähig wird, dann ist Kunstpädagogik.
Verstehe. Sie haben das schon angeschnitten. Ich würde da trotzdem noch mal weiter reingehen. Und zwar würde ich auch gerne von Ihnen wissen, was denn wirklich Besonderheiten der Kunstpädagogik in der Erziehungshilfe sind und auch wichtige Merkmale.
Ja, der Klaus hatte eben den Begriff zweckfrei ganz bewusst in die Diskussion eingeführt. Und ich würde das gern noch ergänzen durch das, was mir immer auch bei den anderen Formen von ressourcenorientierter Pädagogik aufgefallen ist. Auch in der Kunstpädagogik entsteht eigentlich, so wie wir sie praktiziert haben, kein Leistungsdruck. Also es ist kein schulisches oder schulischem Handeln vergleichbares Tun. Es ist zweckfrei, es ist frei von Leistung oder gar Benotung und es macht Spaß und Freude. Mhm. Es ist eine, die Fachleute würden sagen, eine intrinsische Motivation. Das ist die Motivation des Kindes oder des Jugendlichen aus seinem Inneren.
Mal ganz provokant gefragt, wenn es zweckfrei ist, welche Ziele verfolgt es denn dann?
Ja, Ziele, wenn, also das Kind oder der Jugendliche wird wahrscheinlich zunächst nur das Ziel haben, dass es ihm Spaß und Freude macht.
Ja.
Aber der Pädagoge möchte natürlich, dass auch bestimmte Formen von Kompetenzen entstehen.
Ja.
Also zum Beispiel, dass Formen von Darstellungsfähigkeit entwickelt werden, dass ein Selbstverständnis entsteht, dass das Kind oder der Jugendliche zum Beispiel feststellt, ich kann ja was. Mhm. Und das hat uns in all unseren jahrelangen Beschäftigungen auch zu dem Begriff geführt, dass es sich hier um Ressourcen handelt.
Ja.
Ja. Und wir beschäftigen uns in diesem Zusammenhang auch nicht mit den Defiziten der Kinder und Jugendlichen, wie das ja sehr oft bei problematischen Kindern und Jugendlichen der Fall ist, sondern mit dem, was sie erstaunlicherweise können, also mit ihren Ressourcen.
Sehr schön. Ja, ich würde dazu gerne gleich von Ihnen noch wissen wollen, weil wir hatten ja im Vorgespräch auch über ressourcenorientierte Pädagogik gesprochen und da nannten Sie ja auch drei Formen, drei Trias. Da würde ich gerne noch gleich was zu fragen. Vorab habe ich aber gesehen, dass der Herr Esser noch was dazu sagen wollte. Ist das richtig?
Genau, danke. Also um zu verstehen, was das die Kunstpädagogik an Grundschulen, an Kindergärten, an kunstpädagogischen Orten, in Museen zum Beispiel, sind ja schon etablierte Formen von künstlerischer Vermittlung für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, an der Stelle haken wir ein, haben es aber in der Erziehungshilfe, weiß nicht, ob alle Hörer so einen Begriff darüber haben, was für Kinder und Jugendliche wir da haben. Wir haben es ja in der Kinder- und Jugendhilfe mit Kindern zu tun, die aus komplizierten familiären Kontexten kommen. Ja. Wir haben Erfahrungen gemacht, wie andere Kinder und Jugendliche, die sehr beschützt und gut betreut und gut behütet aufwachsen, möglicherweise nicht gemacht haben. Da sind Vertrauensprozesse zu Erwachsenen gestört, da ist Gewalterfahrung passiert, da ist Vernachlässigung, die Eltern waren nicht so präsent. Das ist nicht immer, früher hat man immer so die Familien verurteilt. In vielen Fällen ist das einfach auch ein Unvermögen oder eine krankheitsbedingte Situation. Wenn Eltern psychisch krank sind oder suchtkrank sind, dann ist ihnen nicht bewusst, dass die Kinder dabei zu kurz kommen. Aber für die Kinder ist es auf jeden Fall eine Erfahrung, dass sie nicht so im Blick der Eltern sind, nicht so gut betreut sind. Oder dass sie zum Teil sogar Gewalterfahrungen oder Traumatisierungen erlitten haben. Diese Kinder haben wir in der Jugendhilfe und diese Erfahrungen, die Kinder haben, machen was mit denen. Ja, mhm. Die führen dazu, dass sie nicht immer automatisch einem Erwachsenen zusprechen, dass er ihnen was Gutes will. Das führt dazu, dass sie sich auch selber nicht sicher sind, ob sie überhaupt was wert sind und was können. Und deswegen ist der Zielpunkt der Kunstpädagogik nicht anders als bei anderen Kindern, aber der Ausgangspunkt ist ein anderer. Und für manche Kinder in der Erziehungshilfe ist die Erfahrung, ich kann was Eckart eben gesagt hat, ich bin in der Lage, etwas zu schaffen, eine viel größere und viel bedeutungsvollere Erfahrung, als wenn das Kinder machen, die schon an vielen verschiedenen Stellen erlebt haben, dass sie zum Beispiel Klavier spielen können, weil die Eltern ihnen das ermöglicht haben oder dass sie gute Noten haben. Also das macht oft einen großen Unterschied aus für diese Klientel und das macht dann auch den kunstpädagogischen Prozess bedeutungsvoller. Das heißt, man muss da genauer darauf achten. Man kann nicht einfach die Kinder mit irgendwelchen Leuten in den Raum setzen und sagen, dann geht das schon irgendwie, sondern man muss sowohl die Künstler, die da begleitend sind, vorbereiten und begleiten und man muss die Kinder pädagogisch unterstützen, damit sie auch dieses Ziel, diesen Erfolgserlebnis erreichen.
Verstehe. Ja, das ist ja jetzt in beiden Ausführungen von Ihnen einfach ganz oft gefallen, das Wort Ressourcen, Blick auf was kann das Kind, was kann der Jugendliche und nicht immer nur auf die Defizite schauen. Welche, wie gesagt, im Vorgespräch sagten Sie auch drei Formen ressourcenorientierter Pädagogik, drei Trias. Was sind denn das für Formen?
Ja, das hat alles seine Geschichte. Ich habe in den 80er Jahren als Psychologe im Heim meine Tätigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe begonnen. Und eine meiner ersten Erfahrungen war, dass dort viele Kinder waren, die zwar gerne Fußball gespielt haben, aber nicht schwimmen konnten.
Ja.
Und ich habe die Situation da beim Schopfe gepackt und habe einen Schwimmkurs angeboten mit dem Ergebnis, dass ich in 2 Jahren 50 Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beigebracht hatte.
Wow.
Und das war nebenbei bemerkt auch tatsächlich ein Punkt, wo ich in wesentlich besserer Form mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch und auch meinerseits in eine positive Bewertung gekommen bin, als zunächst durch meine psychologische Tätigkeit. Mhm. Denn den Psychologen hat man nur aufgesucht, wenn es irgendwelche Probleme gab. Und der Schwimmunterricht war kein Problem. Der hat Spaß gemacht, das war faszinierend. Mhm. Und am Ende hatte man eine Lebenstechnik erlernt.
Ja.
Um nicht zu sagen, eine Überlebenstechnik.
Wahnsinn.
Also das war ein Punkt dieser Trias. Und dem ist dann später noch ein zweiter, nämlich die Musik, dazugekommen. Aber ich nehme an, dass wir darauf noch kommen.
Und der dritte?
Das war die Kunst.
Die Kunst, okay. Der und Kunst, wie ist das? Wie ist das denn alles entstanden, gerade diese ressourcenorientierte Pädagogik? Einmal kurz vielleicht ein bisschen zur Geschichte.
Ja, ich möchte an der Stelle dem Klaus Esser eigentlich den Ball zuwerfen, weil der in einer Veröffentlichung von ihm Grundlegendes zum Begriff der Ressource geschrieben hat, wie die Ressource in die Heimerziehung gekommen ist. Vielleicht, Klaus, übernimmst du mal diesen Part.
Ja, sehr gerne. Also der eine Strang ist ja der historische, den Eckart eben schon genannt hat, dass es für die Pädagogen in den Erziehungshilfen, in den Heimen, in den Gruppen immer schon die Frage war, wo ist unser Ansatzpunkt, was machen wir denn jetzt mit den Kindern und Jugendlichen?
Ja.
Und die sind schon auch intuitiv auf die Ideen gekommen, zu sagen, Sport macht Spaß, Ausflüge machen Spaß, in den Wald gehen macht Spaß. Und das machen die Jugendlichen gerne. Das heißt, die greifen auf eine und auch gestalterische Dinge, wenn ein Holzklotz da ist und ich gebe den Kindern ein Werkzeug, dann fällt denen was ein, was die damit machen und die formen diese Form um. Und also wir haben erstmal festgestellt, dass das eine an den Interessen der Kinder und Jugendlichen ansetzt.
Mhm.
Das waren, da gab es noch keinen konzeptionellen Rahmen. Das war der Beginn, sage ich mal, des Blicks auf die Ressourcen, weil man dann festgestellt hat, wenn ich mit den Kindern singe und es gibt eine Freude, die zusammen entsteht, dann motiviert das auch die Pädagogen, an der Stelle weiterzumachen. Und das ist in allen Bereichen passiert. Heute würde man sagen, man würde die Erlebnispädagogik dazu nehmen, weil die Pädagogen, die aus der Naturpädagogik kamen, dann gesehen haben, wenn ich mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen den Kindern helfe, auf 20 Meter hohe Bäume zu klettern und die sind dann da oben und man kann 20 Meter hoch sehen, wie die Augen leuchten, dann weiß ich, ich habe ein Erlebnis produziert und ein Erlebnis ermöglicht, das vergessen die so schnell nicht.
Mhm.
Also das war eher so der intuitive Zugang der Pädagogen auf das, was wir heute Ressourcen nennen, weil das setzt da an, wo die Kinder Spaß haben, wo die Interesse haben. Wenn Sie heute Kinder fragen, welche Musik du hörst, dann haben sie schon einen Ansatz für ein ressourcenorientiertes Gespräch über Musik.
Ja, ja.
Also diese Ansätze, die hat die Erziehungshilfe gefunden und hat gesagt, wir setzen darauf auf, immer mit Hinblick darauf, dass die Kinder an anderer Stelle schlechte Erfahrungen gemacht haben oder Enttäuschungen erleben. Nämlich die Kinder sind in der Regel nicht die Kinder, die mit der 1 aus der Klassenarbeit rauskommen, sondern für die waren Bildungsprozesse oft eher die Prozesse in Schule, wo die das Gefühl hatten, sie sind die Klassenletzten. Ja, ich kann nicht so gut lernen wie die anderen, ich hab nicht so gute Noten wie die anderen. Und die haben dann festgestellt, aber ich bin im sportlichen Bereich und im kreativen Bereich, kann ich was, traue ich mich vielleicht auch was die anderen sich nicht so trauen. Also habe ich da eine Ressource, auf der ich aufsetzen kann. Das war die eine Seite der Entwicklung der ressourcenorientierten Überlegung und die andere Seite war, dass wir dann festgestellt haben, dass es da Forschung zu gab, mhm. dass es Forscher gab, die sich mit der Resilienz befasst haben, nämlich mit der Fragestellung, nicht, was macht eigentlich Kinder krank und kaputt und zerstört die und traumatisiert, sondern was baut eigentlich Kinder auf zu Wesen, die gesund sind, die mit schwierigen Situationen gut umgehen können und die widerstandsfähig gegenüber schwierigen Situationen sind. Und das haben die Resilienzforscher sich angeguckt und die haben im Grunde dann auch diesen Ressourcenbegriff aufgegriffen und gesagt, also wenn bestimmte Ressourcen vorhanden sind, dann sind Kinder widerstandsfähiger gegenüber Gefahren oder gegenüber schwierigen Phasen. Das waren die beiden Zugänge.
Und wichtig ist ja auch, das überhaupt zu erkennen. Ich glaube, das ist ja schon der Ansatzpunkt. Die Ressourcen sind da, die müssen nur erkannt werden. Und manchmal brauchen wir alle auch Unterstützung dabei, diese Ressourcen überhaupt erkennen zu können.
Ja, und das ist ja so, dass wir nicht die Ersten waren, die das erkannt haben.
Ja.
Schon vor über 100 Jahren hat der italienische Pädagoge Don Bosco, das war ein katholischer Priester im Norden Italiens, aufgrund seiner Bewegungsbegabung, das war ein Mann, der konnte auf den Händen laufen und aus dem Stand einen Salto rückwärts springen. Sie können sich vorstellen, dass man damit Kinder und Jugendliche faszinieren kann.
Ja, nicht nur Kinder und Jugendliche, ja.
Und Don Bosco, ohne jetzt, dass er große theoretische Kenntnisse gehabt hätte, also das, was Klaus Esser eben mit der wissenschaftlichen Fachlichkeit angedeutet hat, diese Kenntnisse hatte Don Bosco nicht. Aber Don Bosco hat gesehen, wenn ich das mache, dann habe ich sozusagen eine Beziehung oder einen Draht zu schwierigen Jugendlichen. Mhm. Und so hat es auch in der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Man hat einfach mit Kindern, man hat nach Ressourcen von Kindern, ohne zu wissen, dass das Ressourcen sind, man hat etwas gesucht, was sie konnten.
Ja.
Und nicht, was sie nicht konnten. Was sie nicht konnten, das bekamen sie täglich in der Schule und auf der Gruppe in der Pädagogik gesagt. Die Lehrer und die Erzieher haben ihnen ständig gesagt, mach das nicht, das mach nicht, das mach nicht. Aber die Pädagogen, die sich mit den Ressourcen beschäftigt, haben Dinge aufgegriffen, die sie gern machen.
Mhm.
Bewegung, Musik und später dann auch Kunst im Sinne von bildender Kunst.
Verstehe. Und Sie haben gerade ja schon einen kleinen Einblick gegeben. Was heißt, ich meine damit, wie kann es denn in der Praxis aussehen, gerade Beziehungsaufbau und so. Jetzt interessiert mich noch, wie, wenn wir uns mal konkret die Praxis anschauen, von der Theorie jetzt dahingehend, welche Methoden bedient sich denn Kunstpädagogik ganz konkret, damit es noch greifbarer ist?
Die Kunstpädagogik ist sicher von dieser Trias in ihren Auswirkungen die jüngste Form.
Mhm.
Soweit ich das überblicke, haben die Mitarbeiter in den Einrichtungen ganz unterschiedliche Zugänge zur Kunstpädagogik gefunden.
Mhm.
Ich kenne zum Beispiel in Dormagen einen Kollegen, den Kollegen Scholten, der hat die Ansicht vertreten, weil er selbst ein Kunstfreund war. Die Jugendlichen im Heim haben ein großes, ich will nicht sagen Defizit, aber in ihrem Leben hat man ihnen nie ansprechende Kunst vor Augen geführt.
Mhm.
Und er hat dann damit begonnen, dass er in der Einrichtung Kunstwerke gesammelt hat und die so öffentlich gezeigt hat, dass auch Jugendliche die gesehen haben. Also er hat gesagt, die Jugendlichen haben ein Recht darauf, auch Kunstdinge zu erfassen und zu erleben. Das ist eine Form. Ich kenne eine andere Einrichtung. Da hat die Einrichtungsleitung einen Profi, einen Kunstpädagogen eingestellt unter dem Aspekt schwierigste Kinder und Jugendliche überhaupt anzusprechen. Mhm. Das war eine Mädcheneinrichtung, in der schwierigste Mädchen, also aus Verhältnissen, zum Beispiel der Vater im Gefängnis, die Mutter schwer psychisch krank, Alkoholikerin. Diese junge Frau war auch selbst suchtabhängig und es war ganz schwierig, sie überhaupt zu irgendetwas zu bewegen. Sie ging weder in die Schule noch sonst etwas. Aber das Kunstangebot des Kunstpädagogen in einer sogenannten Kunstwerkstatt, wo er die Arbeiten von sich und von anderen Jugendlichen ausgestellt hat, das hat sie angesprochen. Das war das Einzige, wo sie hinging und wo sie sich mit der Zeit dafür zu interessieren begann. Also das ist eine Form von Angebot. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wir müssen in der ressourcenorientierten Pädagogik, ob das jetzt eine Bewegung, Musik oder Kunst ist, auch geeignete Angebote für die Jugendlichen. Nicht jede Sportart oder jede Bewegungsform, nicht jede Musikart und nicht jede Form von Kunst ist geeignet für schwer gestörte Kinder und Jugendliche. Und die zu suchen und zu finden, ist die Aufgabe der Pädagogen.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen.
Gerne.
Ein Instrument, was du genannt hast, oder eine Methode ist die Begegnung mit, ich sag mal, echt Künstlern. Also es gibt ja in der Pädagogik auch viele Pädagogen, die eigene Talente haben und die den Kindern was vermitteln können. Aber das ist ja auch unterschiedlich gestreut. Und die Konfrontation oder die Möglichkeit mit Künstlern zusammenkommen, die tatsächlich professionell Künstler sind. Der Unterschied bei denen ist, dass die ihr Leben der Kunst widmen und dass die, alle, die ich so kenne, die künstlerisch tätig sind, die sagen, die Freiheit, die Nicht-Zweckgebundenheit ist eigentlich ein großes Ziel der Kunst. Also ich komme hier vom Niederrhein, der Künstler, der hier zu Hause ist, ist Josef Beuys. Und Josef Beuys hat sich ja immer allen Einordnungen widersetzt und gesagt, ich arbeite nicht nach irgendwelchen Zielen und ich mache keine Auftragskunst, sondern das, was ich mache, er hat auch einen Satz gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Ja, das heißt, die Konfrontation mit dem Künstler, der seine Definition von Kunst mit den Kindern erarbeitet, ist die eine Seite. Das Erleben der Kinder, was wird denn daraus, wenn ein Künstler sich frei entfaltet und freie sich Formen sucht, ob der mit Metall arbeitet oder mit Holz und der mir hilft, mit diesen Materialien zu arbeiten, ist eine Methode, also das Heranführen an eine bestimmte Materialgestaltung. Und das Dritte ist für mich noch die Räume. Also wenn ich Kindern ermögliche, mit gutem Material freie Räume zu erobern, und denen auf der einen Seite zeige, was könnte man damit machen, aber denen nicht vorgibt, was du damit machen sollst, sondern probiere dich aus. Nimm das Material und guck mal, was du damit machen kannst. Also Räume ermöglichen und eigene Erfahrungen ermöglichen, das ist für mich ein wesentliches Element von Kunst.
Okay. Das gibt mir noch die Möglichkeit, einen ergänzenden Begriff auf Ihre Frage in die Diskussion zu bringen, was ist eigentlich das Spezielle an der ressourcenorientierten Pädagogik? Also es ist nicht nur, dass sie Freude und Faszination auslöst, sie fordert auch zur Imitation auf.
Können Sie gerne genauer erklären, was damit gemeint ist?
Ich habe ja schon das Beispiel von Don Bosco und auf den Händen laufen.
Ja.
Wenn Sie mal, ich habe das als junger Mensch im Schwimmbad immer wieder ausprobiert. Ich bin einfach im Freien auf den Händen gelaufen und innerhalb kürzester Zeit hatte ich Kinder um mich herum, die gesagt haben, ich auch. Ja, so hat auch Don Bosco gearbeitet. Oder, aber war, jetzt können Sie natürlich weiterfragen, warum ist das denn so? Warum wollen die Kinder das denn auch so? Und ist das bei allem, was Erwachsene machen? Nein, nicht bei allem. Die Dinge, die man den Kindern anbietet, und jetzt komme ich zu dem Begriff, den ich noch in der Diskussion ergänzen wollte, müssen einen hohen Aufforderungscharakter haben. Mhm. Es darf nicht irgendetwas sein. Es muss so sein, dass Jugendliche heute in ihrer Sprache sagen würden, das ist geil, das ist krass. Mensch, ist das doch toll.
Auf jeden Fall muss es reizvoll sein.
Ja,
genau.
Ja, das ist es.
Gegenrede, Eckart, eine kleine, also ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Imitation das Ziel der Kunstpädagogik ist.
Also nein.
Nicht das, dass das Kind dann das Holzkunststück, das Holzstück genauso bearbeitet wie der Künstler, ist das Ziel. Ja? Also insofern ist, also nachmachen, was du sagst, auch das toll finden, dass man also auch eine gewisse Begeisterung empfindet für das, was jemand kann, was jemand schöpferisch geschaffen hat. Das ist sicherlich so was, was so einen Vorbildcharakter auslöst. Aber also dann finde ich, ist man in der Pädagogik manchmal ein bisschen, gibt es ein Risiko, dass man sagt, also das ist nicht so gut wie das, was das Vorbild gemacht hat, also ist es zweitklassig. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir bei der Kunstpädagogik erreichen.
Es geht nicht um leistungsgleiche Imitation. Es geht einfach nur um das Bedürfnis. Deswegen habe ich diese kleinkindhafte Formulierung gewählt, ich auch.
Ja, ja.
Das sagen Kinder schon mit ein oder mit 2 Jahren, wenn sie kaum sprechen können, ich auch, wenn sie sehen, das macht Spaß.
Das stimmt. Wo wir schon bei Begrifflichkeiten sind, würde ich auch gerne 2 Begrifflichkeiten in den Raum werfen, die mit ressourcenorientierter Pädagogik, Kunstpädagogik zu tun haben und von Ihnen gerne wissen, wie diese Begrifflichkeiten denn, was sie mit Kunstpädagogik zu tun haben. Und zwar ist es Resilienzförderung und Persönlichkeitsentwicklung.
Okay, ich fange an mit Resilienz und Eckart übernimmt die Persönlichkeit.
Top, gute Aufteilung.
Machen wir.
Also bei die Resilienzentwicklung, finde ich, ist eine absolut faszinierende wissenschaftliche Fragestellung. Es gibt eine Langzeitstudie von Emmy Werner, die auf Hawaii über ganz, ganz viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche beobachtet hat, die eigentlich unter vermeintlich ähnlichen Bedingungen aufwachsen, gleiche Rahmenbedingungen haben, gleiches Umfeld haben, und die einen waren stärker, was in schwierigen Situationen zurechtfinden, klar, was erfolgreich Handeln angeht, was sich in der Welt orientieren angeht. Die einen waren erfolgreicher und die anderen nicht. Und die Emmy Werner hat versucht herauszukriegen, was denn eigentlich die Unterschiede sind, und hat Merkmale gebildet, wo sie gesagt hat, also das kann ich bei den Kindern erkennen als Muster, wie resilienter sind, die besser mit schwierigen Umständen klarkamen als die anderen. Und da gibt es so Merkmale wie kognitive Fähigkeiten, also jemand, der ein größeres Repertoire an Denk- und kognitiven Leistungen zur Verfügung hat, der hat mehr Möglichkeiten, mit Situationen klarzukommen. Aber auch jemand, der eher das Gefühl hat, mir fällt was ein. Also das muss jetzt nicht nur hohe Intelligenz sein, sondern auch eine Kreativität zum Beispiel. Also mir fällt in der Situation, die mir begegnet, ein, wie könnte ich die lösen? Und das klappt dann auch. Das führt auch zu Selbstwirksamkeit. Also es gibt verschiedene Merkmale, die Emmy Werner herausgefunden hat und die mittlerweile eine anerkannte Liste von Merkmalen sind, was Kinder und Jugendliche auszeichnet, die besser mit dann auch schwierigen Situationen zurechtkommen. Das ist das Ergebnis der Resilienzforschung. Und diese Fähigkeiten, das ist Selbstwirksamkeit, das ist die Fähigkeit, in Situationen immer noch vorausahnend, vorausdenkend zu wissen, was könnte auf mich zukommen? Also mit was muss ich mich schon mal im Vorhinein beschäftigen? Das sind Fähigkeiten, die Resilienz bewirken, die Resilienz sind. Und dann haben andere Forscher herauszufinden versucht, wie kriegen wir das denn, also welche Bedingungsfaktoren für Resilienz sind denn vorhanden? Und dazu sind denn die ressourcenorientierten Ansätze gekommen, die gezeigt haben, also wenn man sich seiner Ressourcen bewusst ist und wenn man seine Ressourcen entwickelt, dann kann ich mit schwierigen Situationen besser zurechtkommen, dann bin ich resilienter. Deswegen gibt es einen Bezug von der ressourcenorientierten Pädagogik zur Entwicklung von Resilienz. Und das ist ja, es ist jetzt kein akademisches Spiel, sondern schwierige Situationen sind die, wenn ich plötzlich alleine in einer Wohnung lebe als 18-Jähriger und muss da irgendwie klarkommen, dann habe ich eine schwierige Situation. Und dem einen misslingt diese Erfahrung und der macht dann vielleicht, der denkt, ich kann gar nichts machen, außer Drogen nehmen und irgendwie versuchen, über den Tag zu kommen. Und der andere sagt, doch, ich kann was machen, ich habe noch ein Repertoire. Also insofern sind Resilienzfähigkeiten durchaus auch Überlebensfähigkeiten, um mit meinem Leben in Zukunft klarzukommen.
Verstehe. Sehr, sehr schön erklärt. Sehr schön erklärt. Vielen Dank.
Ja, dann will ich mal mit der Frage der Persönlichkeitsentwicklung weiter fortfahren. Ich will mich auf eine Kompetenz, die man vielleicht als Sozialkompetenz bezeichnen kann, konzentrieren. Also wie kann man Kinder und Jugendliche oder wie kann man bei Kindern oder Jugendlichen, und zwar bei dem Klientel, mit dem wir es zu tun haben, also bei Kindern aus schwierigen Verhältnissen, mit schwierigen Verhaltensweisen, Sozialkompetenz entwickeln? Mhm. Und ich nehme als Beispiel ein Beispiel aus der Bewegungspädagogik. Ich habe sehr früh erkannt, dass bestimmte Formen der Akrobatik, also ich meine jetzt sogenannte Parterre-Akrobatik, also nicht Akrobatik in der Zirkuskuppel, sondern auf dem Boden, deshalb Parterre-Akrobatik, und ganz besonders mit dem sogenannten Pyramidenbau, dass der sich besonders eignet, Sozialkompetenz zu trainieren. Wenn Sie Pyramiden, der Name sagt es schon, mehrere Kinder und Jugendliche zusammenstellen, unten die Kräftigen, in der Mittlere der sogenannte Mittelbau und oben die Kleinen, dann müssen Sie Kinder unterschiedlichsten Alters zusammen etwas erarbeiten lassen. Und 16, 17, 18-Jährige haben eigentlich kein besonderes Interesse, mit 5, 6, 7-Jährigen etwas zu machen. Im Gegenteil, die sind eigentlich für sie uninteressant. Aber beim Pyramidenbau braucht man sie. Und der nächste Punkt ist, es ist gar nicht so einfach, auf die Schultern eines Menschen zu klettern, weil das nämlich auch wehtun kann. Also muss man Vorsicht, die da hochklettern, müssen vorsichtig sein. Und die da unten stehen, die müssen denen, die hochklettern, behilflich sein, damit sie überhaupt hochkommen. Und die müssen ihnen ein Gefühl von Sicherheit geben. Das sind alles Kompetenzen, die, und das ist das Faszinierende an diesem Pyramidenbau, dass man mit so einer Gruppe, wenn man die ein halbes Jahr trainiert, Kompetenzen im Persönlichkeitsbereich erlernt, die man gar nicht für möglich gehalten hätte.
Faszinierend. Das ist schon, also das muss ich sagen, ein gutes Beispiel. Ich bin ja ein Freund von Beispielen. Mit Beispielen kann man so viel erklären, was man theoretisch auf mehrere Seiten schreiben kann und sofort versteht man, worum es geht. Und genauso würde ich jetzt gerne anknüpfend daran. Hätte zwei Fragen gehabt, aber die würde ich gerne auch in eine packen und eher in Beispielform Sie bitten, das auszuführen. Und zwar, wie sieht denn Kunstpädagogik in der Erziehungshilfe ganz praktisch aus, anhand von Erfolgsbeispielen, die Sie beide erlebt haben?
Okay, dann übernehme ich mal den Start.
Gerne.
Es gibt zwei sehr schöne Beispiele aus meiner Erfahrung in meinen Kinderdörfern. Das eine ist ein Kunstprojekt, was wir hier im Rahmen der Tage der Kunst, da gibt es hier so eine kommunale Veranstaltung, Tage der Kunst, da haben wir einen Holzkünstler, mit dem wir vorher auch schon Projekte gemacht haben und von dem wir wussten, dass der die Kinder begeistern kann, dass der mit unseren Kindern gut arbeiten kann, und haben den gebeten, während dieser Tage der Kunst mit unseren Kindern ein Holzkunstprojekt zu machen. Das heißt, hier in der ganzen Kommune waren 30, 35 verschiedene Stellen, an denen man Kunst besichtigen konnte.
Ja.
Bei uns war der einzige Ort, wo man besichtigen konnte, wie Kunst entsteht. Er hat morgens angefangen, er hat so einen Baumstamm angefangen, in eine grobe Form zu bringen und hat dann mit den Kindern diesen Baumstamm gefüllt mit verschiedenen Objekten aus Holz, mit Obst und Gemüse. Und das haben die aus Holz produziert. Und das hat diesen Baumstamm nachher zu einem beladenen Schiff werden lassen. Das ging während des gesamten Tages. Und wir sind ja eine Jugendhilfeeinrichtung, in der auch schon mal Leute reinkommen und dann sich umgucken und sich fragen, wo sind denn da die Kinder im Heim und wie sehen denn so Heimkinder oder Kinderdorfkinder aus? In diesem Fall kamen die in unser sehr schönes grünes Parkgelände und sind an einem Kunstobjekt vorbeigekommen, was gerade im Entstehen war und wo Kinder an diesen Holzobjekten mit Farbe und mit Spatel und mit Hammer und Meißel gearbeitet haben. Und in dem Moment waren zwei Dinge für mich besonders. Die Kinder waren hochkonzentriert, die hat das gar nicht gestört, dass da Leute ständig vorbeikamen. Und es waren zwei Erfahrungen, die wichtig waren. Einmal sind die Kinder wahrgenommen worden von diesen Besuchern der Tage der Kunst als Künstler. Nicht als Kinder eines Kinderheimes, sondern die sind mit dem erwachsenen Künstler, der da mit denen gearbeitet hat, wurden die gesehen als Künstler, die an einem Kunstwerk arbeiten. Und die haben am Ende des Tages dieses Kunstwerk fertig gehabt und das ziert heute noch eine Stelle in unserem Parkgelände.
Wow.
Also das war eine tolle Erfahrung, dass einfach man den Spieß mal umdreht und sagt,
ja,
die sind die Besonderen, die was Besonderes können und die was Besonderes produzieren. Das war eine tolle Erfahrung. Die zweite war, ich war vor einiger Zeit in einem Atelier von einer mittlerweile älteren Dame, die ein Kunstatelier hat und die mir erzählt hat, wie sie mit Menschen arbeitet, die zu ihr kommen und die künstlerisch tätig sein wollen. Da sind auch manchmal Leute bei, die es im Leben schwer haben und denen gibt die Räume, um sich mit Malerei, das sind in der Regel Bilder, mit Bildern zu verwirklichen und auszudrücken. Und die hat mir ihre Geschichte erzählt. Sie war als Kind auch in einem Kinderheim, ist da aufgewachsen und hat da eine Pädagogin gehabt, die sie immer ermutigt hat, weil sie das Talent gesehen hat, du kannst was. Und sie hat das Talent zum künstlerischen Gestalten gefördert. Sie hat das erstmal gemacht im Rahmen von einer Berufsausbildung. Sie ist nachher in der Textilbranche Gestalterin geworden. Und als sie aus dem Beruf ausgestiegen ist, hat sie dieses Atelier gegründet und ist seitdem freie Künstlerin. Diese Kunst ist für nichts gut, außer um Bilder zu produzieren, die ihr selber gefallen, die sie auch ausstellt und um Menschen an die Kunst heranzubringen, weil sie weiß, wie befreiend und wie persönlich weiterentwickelnd dieses sich ausdrücken an der bildenden Kunst. Das waren zwei tolle Erfahrungen, weil ich finde, da hat jemand auch ein Talent erkannt, aber hat auch erlebt, wie wichtig es für sie ist, wie befreiend es ist, sich in diesen Kunstwerken auszudrücken. Ein Bild davon hängt wieder.
Ah, okay, das habe ich ja vorhin gut sehen können. Wie schön. Danke für das Teilen der Erfahrungen. Dann würde ich Sie auch gerne hören wollen, Herr Knab.
Bevor ich das mache, wollte ich noch schnell eine Ergänzung bringen
Ja,
zu
gerne.
meinem vorigen Beitrag, weil ich eine ähnliche Erfahrung von Sozialkompetenz auch im musikalischen Bereich gemacht habe. Wir haben in unseren musikpädagogischen Weiterbildungen im Musikprojekt, das ich schon im Anfang mal erwähnt hatte, im Bundesverband Katholischer Einrichtungen, der früher heilpädagogischer orientiert war, auch in der Nomenklatur, haben wir chorisches Singen nach einiger Zeit mit Kindern und Jugendlichen gemacht und dabei die Erfahrung, ich war sehr skeptisch, ob man mit schwer verhaltensgestörten Kindern und Jugendlichen gemeinsam singen kann, und war erstaunt, wie sie bereit waren. Aber das Wichtigste war, dass es nicht um Musik aus der Klassik, sondern um die Musik ihrer Zeit ging, dass sie bereit waren, also einen Song aus der Tagesmusik, hätte ich beinahe gesagt, aufzunehmen. Und dafür waren sie bereit, sich eine halbe bis dreiviertel Stunde lang hochkonzentriert zu versammeln und zu arbeiten. Die Sozialkompetenz aufzubringen, nicht nach 2 Minuten zu sagen, ich habe keine Lust mehr, ist ja alles scheiße, was wir hier machen. Nein. Und jetzt komme ich noch auf einen wichtigen Punkt dabei. Entscheidend war, dass der Pädagoge vorher gesagt hatte, morgen Abend wollen wir dieses Lied in einer Präsentation einem Publikum vorführen. Das ist also ein wichtiger Aspekt in der ressourcenorientierten Pädagogik, dass die Ergebnisse präsentationsfähig sind und dass Kinder und Jugendlichen das von Außenstehenden dokumentiert bekommen, dass sie etwas können. Also nicht die Erzieher und nicht die Eltern. Die Szene kennen Sie ja. Da gibt es ja auch immer dieses Karitativ-Wohlsein. Ach, das machst du schon gut, du machst das prima, wie ist toll, wie du das kannst. Das durchschauen die Jugendlichen. Aber wenn Fremde klatschen und jubeln, das nehmen sie ernst. So, das war jetzt meine Ergänzung.
Dankeschön. Das passt ja auch
Bitte.
zu dem, was Herr Esser gerade gesagt hat, zu dem
Ja.
ersten Beispiel, dieses von außen als Künstler wahrgenommen werden, von außen auch anders wahrgenommen werden. Natürlich sagt vielleicht der Pädagoge, der hat mir schon 10 Mal gesagt, dass ich das gut kann,
Ja,
und
ja.
das ist dann, wird nicht mehr so wahrgenommen, wie wenn das wirklich von außen
Ja,
kommt.
ja.
Was nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Und dann sind wir wieder bei dem Reizvollen auch nochmal. Ne? Also gerade, dass der Pädagoge gesagt hat, ja, und das führt ihr auf. Das ist ja auch nochmal anders, als wenn man das einfach so für sich einübt, sondern man weiß, man präsentiert das und gibt eine ganz andere Energie da rein. Ja, und auch nochmal anknüpfend an den letzten Satz von Ihnen, Herr Knapp, mit dem Pädagogen, der da ja auch einen entscheidenden Satz gesagt hat, würde ich gerne als abschließende Frage von Ihnen beiden wissen, was können Sie denn als 3 goldene Regeln, Sie dürfen auch 4 machen, dann darf jeder 2 nennen, wie Sie möchten, 3 oder 4 goldene Regeln für Fachkräfte im Sozialwesen mit auf den Weg geben, aus Ihren Erfahrungen?
Ich gebe mal meinem Kollegen Klaus Esser zunächst den Vortritt.
Gerne.
Also, das wirklich das allerwichtigste Ziel am Ende ist, dass ein Kind stolz auf sich selber ist. Nicht auf die Erwachsenen, sondern auf sich selber. Deswegen würde ich sagen, bei der pädagogischen Arbeit, wenn es um Kunst und Kreativität geht, enthaltet euch der Bewertung der Produkte. Es ist nicht wichtig, ob das Produkt, was das Kind gemacht hat, in den Augen des Erwachsenen schön oder gefällig oder gut geworden ist. Haltet da die Klappe, enthaltet euch der Bewertung der Produkte. Das ist eine meiner goldenen Regeln. Das Kind fühlt sich super, wenn es bestätigt bekommt, es ist toll, dass du das gemacht hast.
Ja.
Es ist toll, dass du dich darauf eingelassen hast. Es ist, wie fühlt es sich? Aber es ist viel wichtiger zu fragen, wie fühlt es sich jetzt an, wie fühlst du dich jetzt?
Ja.
Wichtig ist, Selbstwirksamkeit zu erzeugen. Das heißt, auf das, was so Erfolg, was das Kind geschafft hat, zu gucken und nicht auf das, was das Kind geschaffen hat. Das finde ich bei der Kunstpädagogik ein wesentlicher Aspekt.
Das heißt, vielen Dank. Nummer eins haben wir, Nummer zwei, Herr Knapp, Sie sind dran.
Ja, ich will mit einem Beispiel antworten und das dann hinterher verbal auf den Punkt bringen. Ich habe mal mit einer Gruppe von Jugendlichen ein Bewegungstheater aufgeführt, ein psychomotorisches Bewegungstheater. Und das war ein wunderbarer Erfolg. Die Leute haben geklatscht und hinter der Bühne, und jetzt kommt das Entscheidende, habe ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen und habe jeden der Jugendlichen umarmt und gedrückt. Und die Jungen haben zurückgedrückt, um es mal sehr einfach auszudrücken. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur sie auf Augenhöhe gedrückt. Also, jetzt will ich es verbal auf den Punkt bringen. Es ist ganz wichtig, dass Sie bei der Vermittlung der ressourcenorientierten Pädagogik positive Emotionen zeigen. Also nicht nur verbal loben und das tun die Jugendlichen oft als pädagogisches Geschwätz ab, ja, weil sie das schon 100 oder 1000 Mal gehört haben. Ja?
Ja.
Vor allen Dingen, wenn es nicht glaubwürdig ist.
Ja.
Aber wenn Sie einen Jugendlichen umarmen und Gott sei Dank war es dunkel, mir haben nämlich dabei die Tränen in den Augen gestanden, weil das wirklich ein toller Erfolg war. Ja. So, das war mein Beispiel.
Super schön, vielen Dank. Ja, dann eine Regel hätte ich gerne noch, dann sind Sie noch mal dran, Herr Esser.
Das A und O bei der Pädagogik finde ich immer, dass die Erzieher, dass die Sozialpädagogen, dass die Erziehenden auch selber an dem Freude haben, was sie machen.
Ja. Ja,
und das ist ja manchmal beschwerlich. Jetzt muss man den Kindern sagen, du musst die Maske anziehen, du darfst nur bei rund um die Ampel gehen. Also man muss auch viele Regeln und Normen und Eingrenzungen den Kindern nahebringen, damit das Zusammenleben zwischen im Zusammensein funktioniert. Und manchmal habe ich die Befürchtung, verlieren sich Erzieher, Erziehende auch in diesem Regelnwerk. Und wie befreiend Kunst und Kultur und Kreativität sein kann, auch für die Erwachsenen selber, dass die das auch erleben, dass die auch sich das mal zulassen, sich in so Prozesse reinzubegeben und zu sagen, ich mache jetzt was, ohne dass ich damit einen Zweck erfülle. Weil das ist eine schöne Erfahrung und das ist Resilienz nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Also bitte nehmt euch selber auch, nutzt auch die Möglichkeit, die Kunst und Kreativität für euer Leben bietet. Es ist nicht nur gut für Kinder.
Absolut, total schön. Herr Knab, haben Sie noch was zu ergänzen oder lassen wir? Ja, haben Sie?
Ja, ich würde gern, und da schließe ich natürlich sofort meinen Kollegen Klaus Esser mit ein, und er wird das wahrscheinlich ähnlich sehen wie ich. Ich würde gern noch etwas zur Zukunft der ressourcenorientierten Pädagogik sagen.
Gerne.
Also der Anfangssatz lautet, ich hoffe, dass die ressourcenorientierte Pädagogik eine große Zukunft hat. Ich bin nicht der Meinung, dass das eine modische Idee ist, die nach wenigen Jahren wieder verschwunden ist, sondern dass die Zukunft der ressourcenorientierten Pädagogik eigentlich erst begonnen hat, weil man wirklich sagen kann, das Feld, das Arbeitsfeld der ressourcenorientierten Pädagogik ist nahezu unermesslich. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir noch gar nicht entdeckt haben und die wir noch gar nicht weiterentwickelt haben. Weil wir müssen nach wie vor bei den Jugendlichen schauen, was können sie und wie können wir das weiter nach vorne bringen. Denn ein Ziel sollten wir nicht aus den Augen verlieren. Die ressourcenorientierten Pädagogik kann auch dazu beitragen, einen Transfer in die allgemeine Pädagogik zu finden. Weil viele Jugendliche müssen am Ende des Tages ja doch einen Hauptschulabschluss oder ein Berufsfeld, also sie müssen in unserer Gesellschaft Leistung zeigen. Um das Leistung zeigen, werden sie nicht herumkommen. Bei noch so viel Resilienz und bei noch so viel Ressourcen, wir müssen Methoden finden, von der ressourcenorientierten Pädagogik einen Transfer in die allgemeine Pädagogik der Erziehungshilfe zu finden. Also Schule, Gruppe, Alltag. Das müssen die bewältigen lernen. Sie müssen lernen, ohne Kriminalität, ohne Alkohol, mit Fleiß, berufsorientiert, wie Bürger unserer Demokratie, hätte ich beinahe gesagt, zu leben. Mhm. Und dazu könnte die ressourcenorientierte Pädagogik, und ich hoffe, dass sie das kann, einen Beitrag leisten. Wie siehst du das, Klaus?
Mir ist das zu fokussiert auf die Leistung. Ja, das ja. Genau, das du hast recht. Natürlich ist das Ziel, dass die Aktivitäten der Ressourcenorientierung und der Resilienz, wir auch davon überzeugt sind, dass die dazu beitragen, dass jemand stärker und selbstbewusster seinen Part in der Gesellschaft wahrnehmen kann. Aber wir wissen auch, es gibt die Delinquenz, wir haben mit Professor Walkenhorst zu tun, der sich um die delinquenten jungen Erwachsenen in Gefängnissen kümmert und der uns immer sagt, ihr müsst genau diese Pädagogik auch dahin tragen. Ich will damit sagen, auch diejenigen, die gefühlt scheitern und die gefühlt nicht in der Mittelpunkt der Gesellschaft sind, für die ist die ressourcenorientierte Angebotspalette eine Erweiterung ihrer Lebensqualität. Deswegen würde ich es gerne erweitern um die Zielrichtung, ich sag mal, Leben zu erweitern und Lebensqualität zu erweitern und der Anteil derjenigen, die in der Gesellschaft auch ihren Platz finden und leistungsbereit und leistungsfähig werden. Natürlich wünschen wir uns auch, dass dieser Teil größer wird und dass dem das gelingt.
Prima.
Dankeschön. Ja, das ist ein spannende Abschlussworte. Das würde ich gerne nochmal zum Anlass nehmen und allen Hörerinnen und Hörern dazu aufrufen, gerne ihre Gedanken oder ihre Meinungen in den Kommentaren uns zu schreiben. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Knaap und Herr Esser, für, ja, ich würde sagen, für dieses sehr lebendige, authentische, nahbare und ja, einfach tolle Interview. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Und für alle, die jetzt zuhören, das Buch der beiden werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung verlinken. Also da können Sie gerne auch nochmal reinschauen und ansonsten uns Fragen stellen. Wir leiten diese weiter. Ja, und mir bleibt nichts anderes mehr, außer Dankeschön zu sagen.
Danke auch. Danke. Hat uns auch großen Spaß gemacht, kann ich für uns beide sagen. Und es hat uns auch großen Spaß gemacht. Wir sehen uns ja auch nicht jeden Tag. Diesen Diskurs, den wir hier ansatzweise geführt haben, den führen wir mit Leidenschaft und Spaß weiter.
Schön, das freut mich.
Ich kann mich dem nur anschließen. Und wie man so schön in so einer Situation sagt, dem ist nichts hinzuzufügen.